Hier sind wieder Rainer und Sanders von Transparency Deutschland.
Mit einer neuen Folge unseres Podcasts Durchblick. Seid uns herzlich willkommen. Sportvereine spielen in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Ihre Mitglieder gehören allen Altersgruppen an, vom Kleinkind über Jugendliche bis zu Erwachsenen jeden Alters. Sie erfüllen eine wichtige Funktion, nicht nur hinsichtlich Fitness und Gesundheit, sondern auch für unser soziales Umfeld und natürlich als Identifikationsobjekt beim Spitzensport.
Aber inzwischen mehren sich die Hinweise auf Gewalt und insbesondere sexualisierte Gewalt beim Sporttraining und bei Sportveranstaltungen. Aktuelle Studien im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie unter Leitung der Sporthochschule Köln, sicher im Sport, haben herausgefunden, dass sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport rund 70% der Sportlerinnen und Sportler schon Gewalt, Grenzverletzung oder Belästigung erfahren haben. Dabei haben fast die Hälfte der Vereinsmitglieder Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt ohne oder mit Körperkontakt oder sexuelle Grenzerfahrungen machen müssen. Und es handelt sich bei den Opfern nicht nur um Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene sind substanziell von insbesondere sexualisierter Gewalt betroffen. Wir sehen also, dass hier ein hoher Handlungsbedarf besteht, um den Betroffenen lang anhaltenden psychische Schäden durch solche Erfahrungen zu ersparen.
Der Hamburger Sportbund vertritt 850 Vereine und ist Ansprechpartner, Berater und Impulsgeber für seine Mitglieder. In dieser Funktion berät er die angeschlossenen Vereine auch in Fragen der Prävention sowie der Intervention und Aufarbeitungen bei Fällen von Gewalt und sexualisierter Gewalt. Mit dieser heiklen und anspruchsvollen Aufgabe hat der HSB eine Spezialistin beauftragt, die wir heute als Interviewpartnerin gewinnen konnten. Es handelt sich um Laila Josua, die wir hiermit herzlich begrüßen. Liebe Laila, schön, dass wir dich heute hier in unserem Podcast begrüßen können.
Liebe Laila, auch ich möchte dich herzlich begrüßen. Könntest du bitte unseren Zuhörern mal kurz vorstellen, was dich dazu gebracht hat oder was dein Anliegen eigentlich ist, da im HSB dich um diese Aufgabe, diese wichtige Aufgabe, also Gewalt und sexualisierte Gewalt im Sportverein, dass du dich darum kümmerst. Was liegt dir denn da eigentlich am Herzen?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich bin Laila Josua, ich komme aus der Kriminologie und arbeite jetzt seit ungefähr 2 Jahren beim Hamburger Sportbund. Ich habe hier angefangen als Referentin für Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt in der Sportjugend und bin jetzt beim Hamburger Sportbund als Referentin zum Schutz vor Gewalt. Was da der Unterschied ist, darauf kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen. Unser Anliegen hier ist, dass Betroffene früher häufig alleingelassen wurden mit dieser Erfahrung, dass ihnen nicht geglaubt wurde, dass sie keine Gerechtigkeit erfahren haben. Und dafür sind wir hier beim Hamburger Sportbund, dass wir auf Seiten der Betroffenen sind und ihnen helfen wollen, Leid anzuerkennen, aber auch, dass überhaupt Gewalt erstmal, dass die Gefahr von Gewalt minimiert wird.
Uns interessiert mal als erstes vielleicht, damit wir auch gut wissen, worüber wir reden, wie definiert ihr das eigentlich? Also was ist bei euch eigentlich Gewalt und was und sexualisierte Gewalt? Also wo fängt das eigentlich an und was für einen Begriff habt ihr davon?
Ganz konkret kann man sagen, dass Gewalt erstmal jede Handlung ist, die in irgendeiner Form Schaden zufügt. Die meisten Menschen haben da ganz klassisch körperliche Gewalt vor Augen, aber es gibt eben auch sexualisierte Gewalt, wie du schon gesagt hast. Da haben Leute oft eher strafrechtlich relevante Sachverhalte vor Augen, aber es gibt eben auch, wir weiten den Begriff so weit aus, dass wir auch Sachen im Graubereich dazu nehmen. Das heißt auch Sachen, die nicht unbedingt vor dem Gericht illegal wären, aber die wir als Grenzüberschreitung wahrnehmen. Das kann zum Beispiel sexualisierte Nachrichten von TrainerInnen an SportlerInnen sein. Das kann aber auch Handlungen, die keine Körperkontakte beinhalten, aber auch Handlungen, die Körperkontakte beinhalten. Wir weiten den Begriff aber auch mittlerweile so weit aus, dass wir sagen, psychische Gewalt gehört auch dazu. Das sind dann Sachen wie Demütigungen, Isolierungen, Herabwürdigungen von SportlerInnen. Und ein bisschen abstrakter gesprochen sagen wir, dass das Recht, was eigentlich eine Grenzüberschreitung ist und was Gewalt ist, den betroffenen Personen selbst überlassen ist. Meine Grenze ist eine andere als die Grenze, die du hast. Und wenn deine Grenze überschritten wird und du sagst, das war unangenehm, dann ist es nicht meine Aufgabe, damit zu verhandeln, dass die Grenze doch eigentlich woanders liegen sollte, sondern dann sagen wir, okay, das ist für dich schlimm gewesen, dann ist es auch schlimm gewesen und da gibt es nichts dran zu diskutieren.
Ja, das klingt einsichtig und einfühlsam, wie ihr damit umgeht. Kannst du vielleicht mal ganz kurz unseren Hörern erläutern, wie denn eigentlich so jetzt deine Arbeit aussieht, was du auf dieser Stelle beim HSB, was macht ihr denn da? Also wer kommt da auf euch zu und was für Probleme sind das eigentlich und wie geht ihr denn da eigentlich vor?
Ich teile mir die Stelle quasi mit meiner Kollegin Jenny Niss und sie ist bei der Sportjugend tätig. Ich bin hauptsächlich beim Sportbund tätig und wir haben im Grunde vier große Aufgabenfelder. Das ist einmal Prävention, also das heißt, wir versuchen Sportvereine darin zu unterstützen, ihren Verein sicherer zu machen, indem sie Schutzkonzepte entwickeln. Wir haben noch den Bereich Intervention und Aufarbeitung, das heißt, wir unterstützen Vereine, aber auch Betroffene darin, falls es zu einem Vorfall kommt von Gewalt, dass wir sie darin beraten, wie sie damit gut umgehen können. Es gibt den Bereich der Fortbildung, das heißt, wir haben verschiedene Fortbildungskonzepte und Schulungskonzepte, die wir den Menschen im Hamburger Sport anbieten, um sie in den Bereich zu sensibilisieren und ihnen Handlungssicherheit zu verschaffen. Und der vierte Handlungsbereich ist im Grunde Netzwerken. Das heißt, wir versuchen, ein gutes Netzwerk aufzubauen, einmal mit Beratungsstellen in Hamburg, aber auch mit dem Sport deutschlandweit.
Ja, das ist ja ein sehr interessantes und ich denke mir auch ein tagfüllendes Projekt, was du dort hast. Ich möchte gerne nochmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hattest. Du hattest gesagt, dass im Endeffekt es den, ja, ich sag mal, Betroffenen selbst überlassen wird, wo sie jetzt hier Gewalterfahrungen sehen. Und das ist natürlich etwas, was, denke ich mir, also in der jeweiligen Beurteilung natürlich liegt und liegen muss. Das ist ja das Ziel. Ist es denn nicht sehr schwer zu sagen, dass jemand, der sich betroffen fühlt, auf der einen Seite möglicherweise eine ganz andere Werteskala hat als derjenige, von dem diese, ich will mal sagen, Gewalterfahrung ausgeht? Das ist doch schwierig, das irgendwie so jetzt hier in Übereinstimmung zu bringen. Gibt es da nicht große Schwierigkeiten und ist das nicht, führt das nicht zu größeren Konflikten, weil der eine eine vollkommen andere Empfindung hat als der andere?
Ja, im Prinzip verstehe ich sozusagen die Idee dahinter, hinter der Frage. Und es ist auch tatsächlich so, dass gerade im Sport es ja häufig so ist, dass was für die einen noch Motivation ist, ist für die anderen schon Druck. Deswegen ist da auch schwierig, manchmal eine gerade Linie zu ziehen. Und deswegen reden wir auch immer vom Graubereich, weil es eben nicht schwarz-weiß ist. Es ist ganz klar ein Übergriff oder ganz klar kein Übergriff, sondern es kann sein, dass es für jemanden grenzüberschreitendes Verhalten ist, was für viele andere in der Trainingsgruppe beispielsweise noch durchgeht. Aber dann muss man damit einen guten Umgang finden und die Lösung ist nicht zu sagen, dann soll die Person sich halt nicht so anstellen. Und zurzeit ist das häufig eben noch der Fall, dass gesagt wird, stell dich nicht so an, das machen hier alle so, das passt schon so, sondern dann ist eben die Lösung zu gucken, gibt es da vielleicht einen Weg, wie wir darüber sprechen können oder wie wir das anders lösen können, als das Problem einfach zu ignorieren.
Ist es möglicherweise auch so, dass damit dann die Lösung erreicht wird, dass, ich will mal sagen, Trainer, das ist ja häufig sind, oder die, von denen Gewalt ausgeht, dass die sich darüber im Klaren werden, dass das, was sie tun und was sie getan haben, was für sie vielleicht ganz normal war, dass sie dann verstehen, dass bei ihren Schützlingen das als Gewalt angesehen wird. Das würde ja quasi dann im Endeffekt eine Öffnung ihrer eigenen Empfindung dann bringen. Ist das ungefähr das, was dabei auch rauskommen soll und rauskommen kann?
Eine kritische Selbstreflexion muss natürlich Teil von der eigenen Arbeit sein, vor allem wenn man mit anderen Menschen arbeitet und alle Menschen überschreiten die Grenzen von Menschen. Es ist unmöglich, nicht die Grenzen von anderen Menschen zu überschreiten. Das macht jeder Mensch aus Versehen und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man dann darauf angesprochen wird, zu sagen, das tut mir leid, das war keine Absicht und ich werde darauf achten, dass ich das nicht nochmal mache. Und das ist eine vollkommen angemessene Reaktion und dann ist das Problem auch irgendwo wieder eingefangen. Es wird dann zum Problem, wenn angefangen wird, darüber zu diskutieren, über die Grenzen von den jeweiligen Personen.
Ja, das kann ich verstehen und das ist bestimmt so. Sag mal, wenn ihr habt ja bestimmt auch Erfahrungen in hinsichtlich auf Zahlen. In der Anmoderation hatten wir ja Studien dargestellt, dass also rund 70% der Sportlerinnen und Sportler schon Gewalt, Grenzverletzung und Belästigung erfahren haben. Kannst du das bestätigen aus der Erfahrung hier in den Vereinen?
Also aus der Praxis ist das natürlich immer schwierig zu sagen, sozusagen, wer bei uns ankommt und wie viele Personen bei uns ankommen. Aber grundsätzlich sind die Zahlen, die in Studien erhoben werden, oft sehr ähnlich. Dass wir sehen, dass sexualisierte Gewalt viel häufiger vorkommt, als die Leute denken, dass ein Viertel aller befragten Personen in der Sicherheim-Sportstudie beispielsweise schon mal sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt erlebt haben, ein Fünftel aller Personen sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt und ich glaube über zwei Drittel psychische Gewalt, also Gewalt oder Grenzüberschreitungen sind tatsächlich alltäglich und die gehören auch zum Alltag von vielen Kindern und Jugendlichen dazu. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass Teil der Studienergebnisse ist, dass die Mehrheit aller befragten Personen ihre Erfahrungen im Sport als positiv bewerten, trotz der Erfahrungen, die sie gemacht haben.
Was zu euch kommt, ist ja im Endeffekt, das nennt man ja auch Hellziffer. Ja, wie ist denn davon auszugehen, dass es eine große Dunkelziffer gibt, von der ihr im Endeffekt gar nicht viel mitbekommt oder dass es auch in den Studien vielleicht eine Dunkelziffer gibt, die noch gar nicht erforscht ist?
Ja, gerade im Bereich der Sexualdelikte ist die Dunkelziffer extrem hoch. Wir wissen, dass die Mehrheit aller Sexualdelikte nicht angezeigt wird. Und die Studie Sich am Sport, die wird wahrscheinlich ganz gut abdecken, wie die Verhältnisse tatsächlich sind. Und gleichzeitig wissen wir, dass es da noch sehr viel zu tun gibt. Und die Frage ist, warum sich so viele Menschen nicht trauen, eine Anzeige beispielsweise zu erstatten, obwohl die Taten strafrechtlich relevant waren.
Wenn bei einem Verein etwas passiert, das passiert ja in den Vereinen, die Vereine werden sich ja bei euch dann auch melden, was macht ihr denn dann, was machst du dann, wenn ein Verein sagt und zu euch kommt und sagt, hier ist dieser und jener Fall aufgetreten, was machen wir da? Wie ist eure Reaktion dann?
Wir vertreten hier einen betroffenenorientierten Ansatz, das heißt, wir würden immer auf die Person schauen, die Gewalt offenbart hat oder die Gewalt erlebt hat und immer erstmal schauen, wie kriegen wir die in Sicherheit, wie können wir uns um die kümmern, wie kriegen wir die gut aufgestellt und würden dann hier beim Hamburger Sportbund als Schnittstelle fungieren, dass wir in verschiedene Richtungen beraten. Das heißt, wir würden eine Beratungsstelle mit reinziehen, wir würden aber auch Kontakt zu dem Verein aufrechterhalten, wir würden denen durchgehend durch diesen Fall durchberaten. Je nachdem, wer sozusagen involviert werden möchte, würden wir auch Kontakt zu den Erziehungsberechtigten aufnehmen, beziehungsweise Betroffene können sich auch jederzeit an uns wenden. Und wenn der Verein später sagt, hier ist jetzt zum Beispiel eine Trainingsgruppe, könnt ihr mal bei denen reingehen und euch vorstellen und die sensibilisieren für das Thema, würden wir das natürlich auch machen.
Gibt es eigentlich so etwas wie so eine Stelle in den Vereinen oder vielleicht auch bei euch, die, sagen wir, bei allen Sportlerinnen mehr oder weniger bekannt ist, dass man sich an diese Stelle wenden kann, wo man anonym dann quasi sowas anzeigen kann?
Es gab lange eine Debatte darüber, ob es ein Safe Sport Zentrum geben sollte, das heißt eine bundesweite Anlaufstelle, die für den gesamten Sport erreichbar ist. Und mittlerweile wurde das auch abgesegnet und steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass es das geben wird. Die Stelle existiert allerdings noch nicht und das ist ein sehr wichtiges Anliegen, dass es tatsächlich eine Stelle gibt, die jedem Menschen im Sport bekannt ist und wo sich alle Menschen hinwenden können. Das ist bisher deutschlandweit sehr verstreut gewesen und sehr unterschiedlich. In Hamburg haben wir es so gemacht, dass wir in jedem Verein, der bei uns Mitglied ist, eine Ansprechperson fortgebildet haben, die in dem Verein sozusagen als Vertrauensperson agiert und angesprochen werden kann, falls es zu einem Vorfall kommt.
Und du sagst gerade, ihr habt eine Person fortgebildet, die in der Lage ist, solche Anzeigen entgegenzunehmen und vertrauensvoll zu bearbeiten. Macht ihr denn überhaupt diesbezüglich Fortbildungen bei den Vereinen oder bietet ihr solche Fortbildungen an, wie man mit Gewalt und sexualisierter Gewalt in den Vereinen umgeht? Also das könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre.
Ja, machen wir tatsächlich. Wir bieten verschiedene Fortbildungen an. Wir bieten welche an für Ansprechpersonen, aber auch für alle Menschen, die einfach im Sportverein tätig sind und sich über das Thema informieren möchten. Und wir bieten auch nochmal spezialisierte Fortbildungen für den Nachwuchsleistungssport an. Und Teil der Fortbildung ist immer, dass die Leute rausgehen, einmal mit Wissen über das Thema. Was ist das überhaupt? Was ist da die Definition? Gibt es das überhaupt bei uns? Dass sie rausgehen mit einer Sensibilisierung für das Thema, also Thema Grenzen anerkennen, Grenzen nicht diskutieren und dass sie auch mit einer Handlungssicherheit rausgehen. in ihrer Rolle. Das heißt, eine Ansprechperson wird mehr wissen müssen als eine normale Trainerin. Eine Ansprechperson wird wissen müssen, an wen wende ich mich, welche Beratungsstellen gibt es, was ist da ein normales Verfahren bei einem Vorfall. Eine Trainerin muss einfach nur in ihrer Rolle bleiben können und wissen können, wenn sich mir jemand offenbart, dann bleibe ich ruhig, dann nehme ich das ernst und dann weiß ich, an wen ich mich im nächsten Schritt wende. Und mehr muss ich gar nicht wissen als Trainerin unbedingt. Aber das sind schon die drei wichtigsten Dinge, die man in so einem Vorfall wissen muss.
Und wenn die Trainerin sich dann an die Ansprechperson oder wenden die sich gleich an euch?
Das kommt drauf an. Das kann beides sein. Das kann sein, dass sie sich an die Ansprechperson wendet und die stellt dann den Kontakt zu uns her. Aber es kann sich jeder an uns jederzeit wenden.
Also ja, auch wenn ich jetzt einmal als Sportlerin oder Sportler jetzt den Vorfall erlebt habe, und zwar schon mehrfach und wiederholt, dann könnte man sich auch gleich an euch wenden.
Ja, kann man auch anonymisiert machen. Ja. Man kann auch erstmal fragen, was eigentlich ein normales Vorgehen wäre, was eigentlich unsere Handhabe darin wäre, unsere Empfehlung darin wäre. Wir machen da keine Unterschiede.
Naja, ich meine, wenn da können ja auch schwere psychische Folgen nachbleiben nach solchen Vorfällen. Und wenn sich jetzt jemand bei euch meldet, dann ist das schon sehr mutig, ne? Und der muss ja nun auch wirklich die Gewissheit haben, dass er da dann eben angemessen behandelt wird und auch die Unterstützung kriegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht dann auch weitergebt an oder Empfehlungen gibt, an, wie man psychotherapeutisch da weitergehen kann. Oder habt ihr Ärzte, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Genau, wir haben eigentlich eine eher beratende Funktion im Sinne von, wir können die nächsten Schritte empfehlen und wir können als Schnittstelle fungieren. Wir können aber keine rechtliche Beratung oder keine psychologische Beratung für Sportlerinnen oder für gewaltbetroffene Personen anbieten.
Aber ihr könntet
weiterempfehlen.
Genau. Weiterempfehlen, also so eine Verbindung herstellen, genau.
In der Industrie und im Handel gibt es ja sehr häufig dann einen Ethikkodex, der dir in den einzelnen Firmen darstellt, wie man miteinander umgehen soll. Und ein derartiger Ethikkodex ist ja heute Stand der Technik oder Stand der Industrie. Gibt es in den Vereinen auch einen derartigen Kodex oder habt ihr auch die Möglichkeit, einen derartigen Kodex dann zu entwickeln, gemeinsam mit den Vereinen oder da Empfehlungen zu machen bezüglich Gewalt und sexualisierter Gewalt?
Wir haben seit 2 Jahren im Kinder- und Jugendbereich, also alle Sportvereine, die Kinder- und Jugendabteilungen haben, Schutzkonzepte verpflichtend gemacht und daran haben wir auch die Fördermittel gekoppelt in Hamburg. Das heißt, all diese Vereine, die von uns weiterhin Fördermittel haben möchten, die müssen einen Ethikkodex haben und ein Schutzkonzept. Und darin haben wir sie auch beraten in der Entwicklung dessen. Im Erwachsenenbereich sind wir noch nicht ganz so weit. Das wird aber zukünftig auch noch kommen werden, dass wir da die Vereine darin unterstützen, sowas zu entwickeln. Die können auch jederzeit jetzt schon auf uns zukommen. Wir werden aber wahrscheinlich ab nächstem Jahr auch auf die Vereine zukommen, genau das zu entwickeln, dass wir das sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal eines Sportvereins, dass er sowas hat. Das ist nicht ein Zeichen dafür, dass da Gewalt passiert und jetzt der Verein handeln muss, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass man gut vorbereitet ist und deswegen das schon im Vorfeld gemacht hat.
Abgesehen von den Fördermitteln, haben die Vereine aus deiner Sicht ein Interesse dran, einen derartigen Kodex zu entwickeln? Ich meine, die Fördermittel sind schon ein ganz wichtiger Punkt, aber haben die auch sonst Interesse daran oder sind die eher etwas zurückhaltend?
Im Kinder- und Jugendbereich gibt es mittlerweile eine Sensibilisierung meines Erachtens. Da gab es am Anfang vielleicht auch die ein oder andere Beschwerde darüber, dass jetzt nochmal was auf sie zukommt. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass im Sportverein viel ehrenamtlich gemacht wird. Und das natürlich als nochmal zusätzliche Arbeitsbelastung wahrgenommen wird. Aber mittlerweile ist das Thema so weit auf dem Tisch und man kann es nicht mehr wegignorieren. Und man sieht ja auch immer in der Presse, was passiert, wenn ein Verein nicht gut auf Gewalt reagiert. Und ich glaube, kein Verein hat ein Interesse, in der Zeitung zu landen. Dass es tatsächlich mittlerweile ein größeres Interesse darin gibt, sich darauf vorzubereiten und daran zu arbeiten.
Nun habt ihr ja unter euch 850 Vereine. Wird jeder Verein denn darin geprüft, inwieweit ihr ein derartiges Ethikkonzept habt oder ist das ein laufender Prozess, der noch nicht zu Ende ist?
Wir haben bisher im Kinder- und Jugendbereich das verpflichtend gemacht und da waren das tatsächlich um die 250 Vereine und wir haben auch tatsächlich diese Konzepte alle durchlesen dürfen.
Wow.
Und die Ausweitung auf alle weiteren Mitgliedsorganisationen wird in der Zukunft noch kommen. Wie wir genau das umsetzen in der Praxis, das müssen wir hier noch gucken. Aber ja, das wird auf jeden Fall Teil unserer Arbeit werden.
Naja, ich meine, mit dir und der Frau Niss sind ja zwei Leute da, aber das ist natürlich dann sehr schwierig, das alles dann durchzulesen. Das ist eine ordentliche Aufgabe dann vor euch, ne?
Das ist natürlich eine Ressourcenfrage, wie wir das gut hinbekommen.
Welche Regelungen für Hamburger Sportvereine würdest du dir darüber hinaus wünschen? Jetzt mal hier wirklich so eine Wunschliste. Gibt es sowas? Hast du eine Wunschliste?
Ich habe natürlich eine Wunschliste. Ich wünsche mir, wie im Sport allgemein, nicht nur für Hamburger Vereine, sondern ich wünsche mir für alle Vereine in Deutschland, aber auch für alle Institutionen, die mit Menschen zu tun haben, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, dass sie auf Diskriminierung und Gewaltvorfälle vorbereitet sind, dass sie wissen, wie man die Risiken mit dafür minimiert, dass Gewaltvorfälle eintreten können und dass, wenn Gewalt eintritt, sie gut darauf vorbereitet sind. Das heißt, dass sie einen Interventionsleitfaden haben, dass sie Beschwerdewege haben, dass sie Hilfestellen kennen und dass das eine Selbstverständlichkeit ist und dass das nicht mehr unter den Tisch gekehrt wird oder kleingeredet wird oder dass Gewalt bagatellisiert wird.
Wir haben ja dieses Thema sexualisierte Gewalt und Gewalt jetzt mit in den Podcast aufgenommen, weil Transparency Deutschland ja den Vereinen anbietet, sie dabei zu begleiten, sich ein solches Good Governance oder Ethikkonzept zu geben. Und wieso machen wir das? Es kommt daher, weil es natürlich auch viele Korruptionsvorfälle gibt. Viel würde ich mal sagen, also ich würde mal sagen, immer wieder mal so. Das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt alle Vereine korrupt sind, im Gegenteil, ne? Aber es kommen halt immer wieder solche Sachen vor und die Sache mit der sexualisierten Gewalt ist ja natürlich auch so, dass das nicht ständig und überall und so weiter, sondern dass es aber hier und da mal vorkommt und es ist ja dann schlimm genug, ne? So. Wie gesagt, Transparency hat ein Konzept entwickelt, mit dem man Vereine begleiten kann, sich solche Good Governance-Konzepte zu geben. Ja, was würdest du denn eigentlich sagen oder womit würdest du dafür werben? Die Erfahrung ist, dass wenn man auf Vereine zugeht, dass die dann nicht unbedingt alle Hallo und her damit schreien, sondern eher so ein bisschen vorsichtig damit sind, was man ja auch verstehen kann, ne? Weil wenn man sich um Korruption und um sexualisierte Gewalt kümmert, dann könnte man ja auf die Idee kommen, die haben es nötig, ja, so die, ne, dass das gang und gäbe ist, aber es ist halt eine Möglichkeit, es kommt vor, ja, das wissen wir alle, es vorkommt. Deswegen würdest du das unterstützen? Findest du das gut, wenn Vereine sich so ein Konzept geben? Und womit würdest du dafür werben, dass sie das machen?
Ich finde das super, wenn Vereine sich darum kümmern. Vereine sagen immer, bei uns passiert das nicht, bis dann was passiert und dann sind sie unvorbereitet in dem Vorfall. Und dann kann alles Mögliche passieren. Dann gibt es eine Riesenspanne von absoluter Lähmung, weil sie keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen, bis hin zu Aktionismus, wo sie anfangen, beschuldigte Personen zu konfrontieren und die dann die Zeit haben und die Chance haben, Beweismittel zu vernichten. Es gibt viele Vereine, fangen an, Gewalt zu bagatellisieren und kleinzureden, weil sie nicht genug Sensibilität dafür haben. Sie fangen an, das unter den Tisch zu kehren, weil sie anfangen, wirtschaftlich zu denken und zu sagen, klar ist das eine schwierige Person, aber wenn die nicht mit dabei ist, dann können wir die Trainingsgruppe schließen. Und dass wir hier versuchen, die Vereine dahingehend zu sensibilisieren und so vorzubereiten, dass sie wissen, wie man auf einen Gewaltvorfall gut reagieren kann. Und das ist mit Korruption genau das Gleiche, das ist mit Doping genau das Gleiche. Man will da nicht unvorbereitet drauf treffen, sondern man will wissen, was man tun muss, wenn es soweit ist. Und meistens sind ja die Schritte, die man gehen muss, gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Man muss nur wissen, wo man sich die richtige Hilfe holt und wie man Ruhe bewahrt. Und dann kann man darauf reagieren. In Good Governance-Konzepten sind ja die Werte die gleichen, wie wir auch bei Gewaltvorfällen hätten. Das ist Verantwortung übernehmen, das ist Transparenz zeigen, das ist Integrität. Daher würde ich sagen, dass sich das gut gegenseitig ergänzt.
Also ich verstehe das so, dass du auch der Meinung bist, dass es eine gelungene Präventionsmaßnahme wäre, dass wenn man sich im Vorwege, bevor sowas mal passiert, muss ja gar nicht passieren, aber dass man dann, wenn man sich diese Überlegungen anstellt für so ein Good Governance-Konzept, dass man dann gut besser vorbereitet ist. Ne? Das ist ja nachvollziehbar. Ne?
Ja, absolut.
Ne? Dann weiß man, was man zu tun hat und dass man Hilfe kriegt und wo die Hilfe ist. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das auch bei seinen Mitgliedern verbreitet, dann ist vielleicht auch die Bereitschaft eher gegeben, aufeinander aufzupassen oder sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Ne? So. Ich bin ja, wie man so schön sagt, von Hause aus bin ich Berufsschullehrer, also Pädagoge. Mich interessiert nochmal, was man eigentlich aus deiner Sicht machen könnte, um Sportlerinnen und Sportler zu ermutigen. Also das dann auch wirklich, wenn ihnen sowas erfahren ist, also sich dann auch wirklich Hilfe zu holen oder das auch publik zu machen, weil das koppelt sich so oder überschneidet sich so ein bisschen mit diesem Thema Hinweisgeber, also Hinweisgeber, die eben, wenn sie Unrecht erleben, erfahren oder davon wissen, dass die auch oft Schwierigkeiten haben, weil sie Konsequenzen erleben oder erwarten, dass sie das dann eben nicht erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Sportvereinen im Fall von sexualisierter Gewalt oder Gewalt auch so ist, dass man Angst hat, das in die Öffentlichkeit zu tragen, weil man selber da Nachteile von haben könnte. Und also hast du eine Idee, wie man, welche Rolle da Schule spielen könnte? Also was könnte man eigentlich in Schulen machen, damit Kinder, Jugendliche und letztlich dann eben auch Erwachsene eher bereit sind, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen oder sich aktiv Hilfe zu holen, beziehungsweise auch die Täter durch Hinweise quasi auch bekannt zu machen. Mhm.
Für mich sind das so ein bisschen zwei verschiedene Fragen. Einmal die Frage der Nestbeschmutzer. Das heißt, jemand, der das öffentlich macht, der wird im Verein dann angegangen, warum redest du darüber, warum bringst du uns jetzt in die Situation, dass wir hier handeln müssen? Und dass man hier ganz klar sagt, die Person, die das öffentlich macht oder die das Problem anspricht, die ist nicht dafür verantwortlich, sondern die Person, die die Gewalt ausgeübt hat, die ist dafür verantwortlich. Dass wir hier wegkommen von der Idee, dass die Person, die es anspricht, das eigentliche Problem ist. Was die Schule angeht, da versuchen wir ganz, ganz klar das zu unterstützen, dass wir sagen, wir müssen Kinder und Jugendliche darin unterrichten, was eigentlich ihre Rechte sind. Was dürfen sie eigentlich, worauf dürfen sie eigentlich bestehen, was darf gemacht werden, was nicht. Kinder wissen oft gar nicht, was ihre Rechte sind, was ihre Grenzen sind. Und wir müssen sie darin stärken, was ihre Wahrnehmung ist und dass sie auch auf ihre Wahrnehmung vertrauen können, weil sie dann auch viel schneller merken, wenn ihre Grenze überschritten wird und dass das gar nicht passieren darf. Es kommen immer noch viele, viele Gewaltbetroffene sagen im ersten Moment, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Gewalt ist. Und da müssen wir hinkommen, dass sie ganz klar benennen können, was Unrecht ist und was nicht. Punkt.
Ja, und sie darin bestärken, sodass sie eben den Mut aufbringen, das dann auch wirklich zu melden, ne? Und sich aktiv Hilfe zu holen, anstatt einsam mit dem Thema fertig zu werden.
Ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage, Laila. Ja. Und zwar die letzte Frage bezieht sich darauf, wo kann jemand herausfinden, an wen er sich wenden kann, der den Eindruck hat, Gewalt erfahren zu haben. Das wäre ja einerseits an euch beim HSB, aber natürlich in den Vereinen. In den Vereinen, hast du gesagt, gibt es Personen, die dann öffentlich oder bekannt gemacht werden sollten. Das wäre also dann die Verantwortung im Verein, dann nachzufragen. Aber wie können die Leute gegebenenfalls an dich herantreten? Wo ist deine Adresse und wie kommt man an dich heran?
Mich kann man erreichen über die Webseite des Hamburger Sportbunds und der Hamburger Sportjugend. Da sind Jenny und ich öffentlich ausgeschrieben. Und wir verweisen auf unserer Seite auch nochmal auf andere Beratungsstellen in Hamburg. Das heißt, man kann sich anschauen, wo man genau Hilfe suchen möchte. Möchte man vielleicht bei einer spezialisierten Beratungsstelle außerhalb des Sports Hilfe suchen? Möchte man sich bei einer Beratungsstelle innerhalb des Sports Hilfe suchen? Darauf verweisen wir auf unserer Webseite. Das kann man sich dort einfach anschauen. Und wir sind immer hier montags bis donnerstags telefonisch und per Mail zu erreichen.
Wenn jetzt Vereine beginnen, sich so ein Good Governance-Konzept zu geben, ja, wäret ihr denn auch bereit, da mal zu unterstützen oder mal zu beraten?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo sozusagen der Themenschwerpunkt ist. Beim Thema Schutz vor Gewalt können wir unterstützen und das ist auch unsere Aufgabe, darin zu beraten, wenn das Good Governance-Konzept auch noch Themen wie Korruption und Doping umfassen soll, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist nicht ganz unser Spezialgebiet.
Ist klar.
Aber dann würden wir auf euch wiederum verweisen.
Ja, okay.
Gut, Laila, also herzlichen Dank, das war hochinteressant und ich muss sagen, ich bin ja froh und es ist eine tolle Sache, dass ihr im Hamburger Sportbund euch auch dafür verantwortlich fühlt und natürlich auch in gewisser Weise dafür verantwortlich seid, dazu zu beizutragen, dass in den Vereinen sexualisierte Gewalt und überhaupt Gewalt weniger und weniger vorkommt. Und wir wünschen euch dafür wirklich sehr, sehr viel Erfolg, euch und den Vereinen natürlich, aber insbesondere euch und dir jetzt vielen Dank für dieses Interview. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und ja, alles Gute bei der weiteren Arbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Ja, auch danke von mir. Ne? Ciao, Lala.
Tschüss.
Ach ja, und wenn ihr euch in das Thema noch vertiefen wollt, so findet ihr auf der Website von Transparency Deutschland hochinteressante und aktuelle Artikel und Literaturhinweise. Die findet ihr auf www.transparency.de unter Publikationen, kann man sich dort runterladen zum Teil. Und wenn ihr uns, also Sanders und mir, den Podcastmachern, eine Rückmeldung geben wollt, Hinweise über etwas, was ihr meint, was noch dazu zu sagen wäre, oder wenn ihr Wünsche habt, dass das ein oder andere Thema von uns mal im Podcast behandelt wird, so schreibt uns doch bitte auf der E-Mail-Adresse durchblick@transparency.de. Würde uns freuen. Tschüss.